Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt sitzt er schön vor der Kamera.
So ein Mist.
Da muss nochmal hin. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen. Herzlich willkommen bei dieser Lesung auf der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Carsten Schmidt. Ich bin Lektor unter anderem für den Europa Verlag. Ich darf Ihnen heute präsentieren einen Thriller, Roh, und den in Berlin lebenden Autor Uli Swiedler. Schön, dass Sie es hierher geschafft haben.
Danke. Danke. Pfeift. Ich rede laut.
Den Europa Verlag finden Sie auch hier in derselben Reihe K am Ende des Ganges. Und da können Sie sich weitere Titel anschauen, Belletristik, Sachbücher und historische Bücher. Hier haben wir es also mit Belletristik zu tun und dem achten Roman von Uli Swiedler. Uli Swiedler hat als nicht nur Tontechniker, sondern auch im Musikbereich und Regiebereich auch gearbeitet. Das ist ein achtes Buch, das sich um einen Kriminalfall in Köln handelt. Gibt es für Sie eine besondere Verbindung nach Köln?
Also für dieses Buch gibt es einen ganz besonderen Hintergrund, weil einer meiner Brüder ist Polizist in Köln gewesen, der ist vor kurzem pensioniert worden. Und von dem habe ich viele, viele Geschichten gehört. Früher habe ich mir gedacht, der lügt, der spinnt. Und später ist mir klar geworden, dass es gar nicht so abwegig war, was er erzählt hat, weil es war teilweise abwegig. Dinge, die man einfach nicht glaubt und die man auch, wenn man sie öffentlich sagt, schnell in eine Ecke gestellt wird. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, was mir auch so einen Teilkick gegeben hat, dieses Buch zu schreiben. Aber es geht eben um ein Thema, ein weltweites Thema, ein grundsätzliches Thema. Also es ist jetzt kein Köln-Krimi in dem Sinne.
Nee, es geht tatsächlich um, also was genau das Rohe daran ist, können Sie sich ja selber durchlesen, wenn Sie nach dieser Lesung Interesse am Buch bekommen haben. Es geht tatsächlich um religiösen Fundamentalismus, der aus sehr unterschiedlichen Ecken, wie wir wissen, in diesen Tagen kommt. Und hier in Köln geht es für den Ermittler Karl Gruber ins türkische Milieu. Und was erwartet ihn da?
Am besten, ich lese das gleich mal. Das ist,
tauchen
das
wir
ist
gleich
die,
ein.
Die beste Methode. Ich habe hier eine Lesung vorbereitet, die dauert so 50 Minuten. Hier habe ich jetzt, glaube ich, noch 30. Also ich werde das ein bisschen verkürzen und hoffe aber, dass wir durchkommen mit dem Thema. Ich erzähle erstmal, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Die Geschichte hat vor 20 Jahren begonnen. Also da ist das erste Mal dieses Thema für mich aufgetaucht. 1998, da war ich in, ist das 20 Jahre oder 30? 20. Da war ich in Los Angeles und habe in der Los Angeles Times eine kleine Meldung gelesen. Da stand etwas über die Concerned Christians. Das ist eine Gruppierung gewesen, 258 Menschen. Die haben sich in Utah, damals ein kleines Dorf, haben die gegründet, darin gelebt, ganz abgeschieden. Eine sehr radikal christliche Sekte, wenn man so will. Und die waren von einem Tag auf den anderen, waren die verschwunden. Der Postbote hat am Tag vorher noch Briefe abgeliefert. Am nächsten Tag, als er kam, waren die Häuser alle verlassen, aufgesperrt. Die Leute haben nur das Nötigste mitgenommen. Und ein Mitglied von diesen Concerned Christians ist zurückgeblieben, um ein wichtiges Zitat, wie er sagt, in die Welt zu bringen. Das habe ich mir aufgeschrieben damals. Der hat gesagt, fortan werden wir, die Concerned Christians, aus dem Untergrund heraus terroristische Anschläge verüben mit dem Ziel, ein nach dem Alten Testament gelebtes Christentum zu erzwingen und den erstarkenden Islam zu besiegen. Die Welt steht am Beginn eines Glaubenskrieges, aber die Politik und die Öffentlichkeit wollen das nicht wahrhaben. Das war 1998, das erste Mal überhaupt für mich der Begriff von christlichem Terrorismus aufgetaucht. Davor, 5 Jahre davor, war der erste Anschlag auf das World Trade Center und noch ein paar andere Al-Qaida-Anschläge. Und das hat die offensichtlich zu der Meinung gebracht, sie müssten einen Gegenterror in die Welt setzen. Danach habe ich von denen aber nichts mehr gehört. Also Concerned Christians gibt es zwar heute auch noch, aber das ist eine ganz andere Gruppierung. Und da gingen die Jahre ins Land, dann kam 9-11, der Anschlag auf das World Trade Center, der zweite. Die beiden Türme sind zusammengestürzt, 3000 Tote, danach der Krieg gegen den Terror, der sogenannte, der ja dann erstmal den Terrorismus überhaupt viril gemacht hat. Danach wurde es ja wirklich extrem schlimm. Es gab unglaublich viele Anschläge in dem Jahr des Irakkriegs 2003. Und es ging ja immer so weiter und ich merkte an mir selber, da ist einerseits eine unglaubliche Wut gegenüber Menschen, die glauben, sie dürfen andere umbringen, weil sie einen bestimmten Glauben haben und die anderen diesen Glauben nicht haben. Das alleine, das habe ich auch mit vielen geteilt, logischerweise. Und dann war dieses Ohnmachtsgefühl, dass man das Gefühl hat, man kann gar nichts dagegen machen. Es genügt ein Einzelner mit einer Bombe, der geht in eine Menschenansammlung und schon sind sehr viele Menschen tot. Und dieses Ohnmachtsgefühl, das hat mich wieder an die Concerned Christians erinnern lassen. Ich habe gedacht, wenn es die wirklich gäbe, dann müssten die sich doch jetzt melden. Es kam aber nichts und habe gedacht, so, jetzt ist der Moment gekommen, daraus eine Geschichte zu machen. Einerseits ein Thriller, der spannend ist, aber andererseits eine Geschichte, die sagt, da braut sich was zusammen, da ist was möglich, die einfach ausdrückt, was in mir vorgegangen ist, dieses Ohnmachtsgefühl. Und ich habe dann einen Thriller konzipiert fürs Kino, für eine Münchner Produktionsfirma. Da ist ein großer deutscher Schauspieler, den kennen wir alle, ich sage jetzt den Namen nicht. Der hatte damals ganz erfolgreiche Kinokomödien gemacht und hatte das Gefühl, er möchte mal was Hartes spielen. Und dann sollte diese Geschichte für ihn entwickelt werden, damit er da mal als Held auftreten kann. Und dann haben wir 3 Monate entwickelt und danach haben sie alle gesagt, bis auf meine Wenigkeit, das ist so unglaubwürdig, dieser Plot, dass sich eine christliche Terrorgruppe zusammenfindet, den Papst umbringt und diesen Mord den Islamisten in die Schuhe schieben will. Das fanden die einfach so unglaublich, dass wir gesagt haben, okay, wir stoppen die Geschichte. Die Rechte wollten sie dann noch kaufen, die habe ich aber für mich behalten, glücklicherweise. Und dann kam das letzte Jahr und das letzte Jahr ist für mich persönlich der Hammer gewesen. Trump wird Präsident. Wer immer anderer Meinung ist, ist völlig okay. Meine Meinung ist, da gehört der nicht hin, was der so von sich gibt. Und im Hintergrund, und das fand ich das Schockierendste, hat sich diese alternative rechte Bewegung, die Alt-Rights, die Ultrakonservativen um Stephen Bannon, die haben sich damals nicht nur formiert, sondern sind vehement in die Öffentlichkeit getreten mit Sprüchen, die mir das Grausen gebracht haben. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt versuche ich es nochmal, jetzt schreibe ich aber einen Roman, da brauche ich keine Filmfirma. Und so ist dann Roh entstanden. Das habe ich jetzt innerhalb von 5-6 Monaten geschrieben, weil ich es halt irgendwie drängend empfunden habe, dazu was sagen zu wollen zu diesem Thema. Es war nicht einfach, einen Verlag zu finden. Manche haben gesagt, ups, das riskieren wir lieber nicht. Da geht es ja auch gegen Türken, was nicht stimmt. Es geht nicht gegen Türken. Es spielt nur eine Rolle, türkische Parallelwelten. Und die gibt es nun mal. Also wer immer jetzt der Meinung ist, das wäre nicht PC, das zu sagen, das ist okay. Aber wer in den Großstädten lebt, der weiß, es gibt Gegenden, wo türkischstämmige Bewohner die absolute Mehrheit stellen und wo die deutsche Polizei, und das weiß ich eben auch von meinem Bruder, nicht alleine hingeht. Also in bestimmten Gegenden in Köln waren die gehalten, mit Verstärkung nur da aufzutauchen, weil sie es nicht riskieren konnten, allein hinzugehen. Wenn die das öffentlich gesagt haben, hieß es natürlich alles Quatsch. Gut, aber die Realität ist dann eben manchmal unangenehm. So, jetzt muss ich aber lesen, weil wir haben ja gar nicht viel Zeit. Und zwar ist die Situation so, es gibt 3 Erzählstränge in dem Buch, die beginnen ganz an ganz unterschiedlichen Orten und die bewegen sich dann aufeinander zu. Einer ist Köln halt, ein Streifenpolizist, der andere Strang beginnt in North Carolina in den USA und der dritte Strang in einem Kloster in den deutschen Alpen. Und ich fange jetzt mit meinem Polizisten an, Karl Gruber. Der gilt unter Kollegen als Rassist, er selbst sieht das anders, aber er wird so von den anderen betrachtet. Die Situation ist die, Karl hat seit 3 Tagen einen neuen Partner im Streifenwagen, eine Partnerin. Und die ist, das kann man sich als Autor dann immer schön ausdenken, die ist Deutsch-Türkin, also kommt aus einer ganz anderen Ecke. Heißt Lena Gülic, Deutsch-Türkin und Muslina. Und die beiden werden zu einem Einsatz in der Zeusstraße, das ist eine fiktive Straße, in ein Viertel gerufen, was fast ausschließlich von Türken bewohnt ist. So, der Funkspruch kam um 16.53 Uhr. Bewaffneter Raubüberfall in der Zeusstraße, sagte der Kollege von der Einsatzleitung. Ihr unternehmt nichts alleine, wartet vor Ort auf Verstärkung. Verstanden, erwiderte Lela. Lena, wer hat angerufen? Ein Lachen. Anonym. Was sonst? Ende. Warum hat der gelacht? Fragte Lena, neugierig, nicht beleidigt. Karl verzog sein Gesicht. Warum wohl? Er schaltete das Blaulicht und die Sirene ein und gab Gas. Weil Türken zu blöd sind, die Polizei zu rufen, oder was? Lena klang jetzt nicht mehr ganz so freundlich. Du weißt genau, was ich meine, erwiderte Karl. Nein, weiß ich nicht. In der Zeusstraße riskiert keiner, die Polizei zu rufen, weil er dann Ärger mit eurem Obermufti Mehdi Aslan bekommt. Lena stöhnte auf. Er ist nicht mein Obermufti. Ich habe mit Mehdi genauso wenig zu tun wie du. Eine rote Ampel. Karl verringerte das Tempo und überquerte die Kreuzung vorsichtig. Ihr könnt nicht gleichzeitig Demokraten und Muslime sein. Was glaubst du, wer das gesagt hat? Lena stöhnte demonstrativ auf. Auch damit habe ich nichts zu tun. Ein kleiner Ausschnitt aus einer typischen Mehdi-Predigt. Und das weißt du, weil du regelmäßig in die Moschee gehst. Würde ich, wenn die mich reinließen. Die Zeusstraße ist Mehdis Regierungsviertel, der Regierungssitz seiner Parallelgesellschaft. Lass mich raten, weil da die meisten Bewohner Muslime sind. Weil da nicht unser Gesetz gilt, sondern die Scharia. Ach komm schon, Karl, das ist doch nur Gerede. Gerede? Sieh dich um. Überall abgeschottete Parallelwelten, da findest du Türken, Araber, Afrikaner, die kein Wort Deutsch sprechen, aber wenn sie, auch wenn sie schon zig Jahre in Deutschland sind. Mein Deutsch hat noch keiner bemängelt. Die tanzen uns auf der Nase herum und wir reagieren mit Political Correctness, mit Karl zeichnete Anführungszeichen in die Luft, mit Toleranz. Alles Blödsinn. In Wahrheit ist es Gleichgültigkeit, die Angst für die eigenen Werte zu kämpfen. Man könnte ja irgendwem auf die Füße treten. Das, Lena lächelte übertrieben, würde ich dir nie unterstellen. Sehr witzig. Seit die Welt sich dreht, Karl, hat sie sich noch nie im Gleichgewicht befunden. Und ausgerechnet jetzt soll das Abendland vom Untergang bedroht sein? Güller, Güller, wenn es drauf ankommt, guckst du lieber weg. Hä? Ach Quatsch. Auf Lenas Stirn hatten sich zwei steile Falten gebildet. Ich sehe nur was anderes als du. Noch nie was von No-Go-Areas gehört? Doch, habe ich gelesen in der Bild-Zeitung. Was meinst du, warum wir auf Verstärkung warten sollten? Lena antwortete nicht. Deine Glaubensbrüder in der Zeusstraße wollen keine Polizei, die wollen die Dinge selbst regeln. Und warum hat dann irgendwer die Polizei gerufen? Der Anruf war anonym, hast du es schon vergessen? Lena verdrehte die Augen. Wen würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? AfD oder lieber gleich NPD? Was ich wähle, Lena, geht dich einen Scheißdreck an. Lena lachte, als hätte Karl einen guten Witz gemacht. Ich habe zuletzt Grün gewählt. Wie findest du das? Eine grüne Muslima. Da ist die Welt doch in Ordnung, oder? 9% der Bevölkerung in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, aber ihr Anteil an verurteilten Straftätern beträgt über 40%. Das ist Statistik, liebe Lena, das ist objektiv so. Lena lehnte sich in ihren Sitz zurück und sah demonstrativ hinaus in die Dunkelheit. Echt, Karl, du bist sowas von old school. Klar bin ich old school, dachte Karl, weil ich euren weichgespülten Political Correctness-Scheiß nicht mitmache, weil ich sage, was Sache ist. Karl schaltete jetzt das Blaulicht aus. Einen Häuserblock vor dem Saladin-Markt hielt er an. Er zeigte auf die Toreinfahrt neben dem Laden. Geh du hinten herum und versuch in den Laden reinzukommen. Ich warte eine Minute, dann gehe ich vorne rein. Moment mal, wir sollen auf Verstärkung warten. Na klar, Karl zog seine Waffe. Los jetzt. Lena zögerte. Der Täter soll erst 14 sein. Der Täter ist bewaffnet, das zählt, sonst nichts, erwiderte Karl. Widerströmend zog Lena ihre Walter PPS, ihr Gesicht sagte, was für eine Macho-Scheiße. Sie sprang raus und verschwand im Dunkel der Hofeinfahrt. Karl stieg aus, mit ein paar Schritten war er an der Hauswand und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. In dem Moment springt die Ladentür auf. Karl reißt die Pistole hoch, ein Junge stürzt heraus, schwarze Haare, weiß-gelb kariertes Hemd, dunkelgrüne Jacke, schwarze Jeans. Seine Hände sind leer, keine Waffe. Als er Karl sieht, rennt er los. Bleib stehen, Polizei! Der Junge dreht sich um, lacht, macht Faxen. Karl sprintet hinterher. Der Junge stolpert. So wie der stolpert, stolpert niemand, außer er tut so, als ob. Was soll das Spielchen? Karl sieht sich um. Hat der Kerl einen Komplizen? Niemand zu sehen, auch Lena nicht. Ein paar Meter weiter biegt der Junge in eine Hausdurchfahrt ab, die zu einem Hinterhof führt. Dort brennt nur eine armselige Lampe, immerhin hell genug, um zu sehen. Hier gibt es keinen anderen Weg hinaus. Der Junge steckt in der Falle. Karl bleibt stehen und tastet nach seiner Maglite. Nichts übereilen. Vielleicht hat der Junge die Waffe im Gürtel unter seiner Jacke stecken. Plötzlich ein Schatten neben Karl. Etwas Schweres trifft seinen Kopf. Ein Telefonbuch. Absurd. Er erkennt die Werbung einer Kölner Rohrreinigungsfirma auf dem Deckel. Noch ein Schlag. Karl will sich an der Hauswand abstützen. Ein zweiter Schatten taucht auf, packt ihn, zerrt ihn in den Hof hinein. Zwei Männer, nicht sehr groß, aber kräftig. Die Kapuzen ihrer Hoodies haben sie tief ins Gesicht gezogen. Wieder ein Schlag mit dem Telefonbuch. Karl geht zu Boden. Ein reißender, ein dumpfer Schmerz in der rechten Schulter. Er versucht hochzukommen, aber seine Beine machen nicht, was er will. Der Junge steht ein paar Meter vor ihm und lacht. Angst hat er keine, im Gegenteil. Das war inszeniert, denkt Karl, und du bist wie ein Blöder in die Falle getappt. Die beiden Männer hocken rechts und links neben ihm. Eine Hand greift nach Karls Rechten, in der er seine Pistole hält. Eine Stimme ruft dem Jungen etwas zu, auf Türkisch. Der dreht sich um und wendet ihnen den Rücken zu. Die sagen dem Jungen, er soll weggucken, damit er nicht zusehen muss, wie sie mich mit meiner eigenen Waffe erschießen, denkt Karl. Er sieht, wie seine Hand hochwandert. Er wehrt sich, Todesangst, ein Scheißgefühl. Er bäumt sich auf, versucht sich loszureißen. Der zweite Mann rammt ihm sein Knie in den Rücken. Er kriegt keine Luft mehr, kippt nach vorne. Wieder wandert seine Hand hoch. Er hat keine Kraft mehr, das zu verhindern. Der Lauf der Pistole richtet sich nicht auf ihn, sondern zeigt auf den Jungen. Karl spürt, wie der Druck auf seinen Zeigefinger größer wird. Und dann der Schuss geht los. Der Junge sackt in sich zusammen, wie in diesen Filmausschnitten einer Exekution am Rande eines Massengrabs. Von einer Sekunde zur nächsten verschwindet die Stabilität aus seinem Körper, als hätten sich alle Knochen in Luft aufgelöst. Karl dreht seinen Kopf, soweit es geht. Jetzt sieht er die Gesichter der beiden, unbekannte Gesichter. Sie grinsen. Warum geben die sich keine Mühe, unerkannt zu bleiben? Alles Show, der Junge ist nicht tot, eine Scheinexekution wie in Guantanamo. Einer packt Karls Kopf, jetzt bist du dran, sagt er. Karl weiß, was jetzt kommen muss, sie können ihn nicht am Leben lassen. Karl, alles in Ordnung mit dir? Lenas Stimme, ich bin hier. Die beiden Männer fluchen, sie versuchen, die Pistole gegen ihn zu drehen. Karls letzte Kräfte sind größer als ihre, einer tritt ihm gegen die Schläfe. Als er wieder zu sich kommt, sieht er jemanden neben sich knien. Es dauert einige Sekunden, bis er Lena erkennt. Güla, wo warst du so lange? Er hat das Gefühl, ewig für ein paar Worte zu brauchen. Du hast den Jungen erschossen. Nein. Karl spürt das Gewicht seiner Pistole in der Hand. Sie zeigt immer noch auf den Jungen. In den Rücken, er ist tot. Zwei Männer. Karl weiß nicht, ob die Worte so klingen, wie er sie zu sagen glaubt. Die haben ihn erschossen. Hier ist niemand. Nur du, deine Waffe und der tote Junge. Und der ist unbewaffnet. So, das war jetzt Köln. Also so beginnt der eine Strang. Wir haben jetzt den Karl ein bisschen kennengelernt und verlassen ihn an dieser Stelle. Der zweite Erzählstrang also in den USA. Die Concerned Christians, so hieß es halt am Anfang das Buch oder der Arbeitstitel, die habe ich umtaufen müssen in Caring Christians, weil es wie gesagt die Concerned Christians heute wieder gibt. Es ist eine Truppe, die sich um Mormonen kümmert, die die Sekte verlassen haben und Schwierigkeiten haben. Diese Caring Christians, also meine Gruppe, ist ein Zusammenschluss aller evangelikalen Kirchen in den USA, eine fiktive Gruppierung. Die haben ein Treffen, ein großes, jedes Jahr einmal, und da treffen sich dann die Leute, die Geld geben für diese Vereinigung, und die Hardliner, die dann ihre Reden schwingen. Jetzt sage ich schon mal vorab, weil ich weiß und meine es auch an manchen Gesichtern zu sehen, es klingt ja manches wirklich sehr hart und auch vielleicht sehr tendenziös. Das, was ich jetzt lese, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist fast hundertprozentig zitiert, und zwar aus Reden von Stephen Bannon, aus Reden von AfD-Politikern. Ich habe das zusammengetragen, habe das grammatikalisch verbunden, aber es ist nicht mein Text. Und mir läuft jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn ich ihn lese, aber das will ich Ihnen jetzt auch gönnen. Einer der Protagonisten, der hier auftritt, den habe ich Robert Delaney genannt. Das ist so eine Mischung aus dem alten Donald Rumsfeld, dem ehemaligen Verteidigungsminister von den USA, der auch für den Irakkrieg maßgeblich verantwortlich war, und eben Stephen Bannon. Los geht's. Ja, man kann sagen, die alternative Rechte hat einen Sitz im Weißen Haus. Das ist gut. Man kann sagen, Alt-Right ist im Weißen Haus angekommen, um Einfluss auf die Politik zu nehmen. Das ist sogar sehr gut. Vor allem aber, und das ist ein historischer Wendepunkt, kann man endlich sagen, Alt-Right ist im Weißen Haus, um die Richtung zu bestimmen. Alt-Right, denn jetzt machen wir die amerikanische Politik der Zukunft. Beifall und euphorische Zurufe brandeten auf. Das geht einher mit einer Verpflichtung. Alle, die mit uns denselben Weg beschreiten, müssen jetzt beweisen, dass sie den Willen haben, die USA wieder zu dem zu machen, was sie einmal waren. Dieses Land fußt auf einem Fundament, wie es einmalig ist in der Welt. Gelegt haben dieses Fundament die Pioniere, deren Kraft aus zwei Quellen gespeist wurde, der Zuversicht in die Stärke des Einzelnen und den Glauben an Gott. Wir sind eine zutiefst christliche Nation. Solange wir uns von dieser Basis nicht entfernt haben, ging es uns gut. Doch welchen Verfall haben wir erleben müssen, als die sogenannten Liberalen nach 1968 begonnen haben, ihre Luftschlösser auf diesem guten alten Fundament zu bauen? Einer verrückter, als gotteslästerlicher als das andere. Unsere große, starke Nation wurde seitdem auf eine Art zerrieben, dass es einen nur noch schmerzt. Sonderrechte für Schwuchteln und Lesben, völlig überzogene Frauenemanzipation, Sozialhilfe selbst für illegale Immigranten. Und dann Obamacare, Atomabkommen mit dem Iran, ewige Rücksicht auf das naiv-liberale Europa. Ich könnte eine Stunde lang aufzählen, was uns schwach gemacht hat. Stattdessen aber sage ich, was uns wieder stark macht. Wir müssen all das, was auf diesem guten alten Fundament fälschlich aufgebaut wurde, wieder zerstören. Wir müssen es zerschmettern. Wir müssen die Trümmer wegschaffen und zu dem eigentlichen Kern unserer Nation zurückkehren. Schluss mit dem liberalen, multikulturellen Gewäsch. Schluss mit dem ängstlichen Taktieren, um ja niemanden auf den Schlips zu treten. Schluss mit der Rücksichtnahme auf die UNO, auf Europa, auf Israel, auf Russland, auf China. Die Vereinigten Staaten von Amerika müssen wieder ein unangreifbares, allen überlegenes Imperium werden. Der Beifall schien gar nicht mehr enden zu wollen. Delaney nahm sich die Zeit, jeden einzelnen der 10 Männer direkt anzusehen. Er tat dies weder verbindlich lächelnd noch um Zustimmung heischend, sondern mit der tiefen Überzeugung, unbestreitbar das einzig Richtige zu sagen. In keinem der Gesichter spiegelte sich Zweifel oder gar Widerspruch. Was es jetzt braucht, sind Entschiedenheit, Anstrengung, Mut. Amerika hat zwei Feinde. Da ist der innere Feind, Verweichlichung, Werterelativismus, Gier, Säkularismus, Atheismus. Und dann ist da der äußere Feind Amerikas, ja der gesamten christlichen Welt. Uns gegenüber steht der Islam wie ein großer monolithischer Block, der genau weiß, was er will. Nämlich die ganze Welt in einem muslimischen Gottesstaat zu unterjochen. Das ist unser gefährlichster Gegner. Der islamistische Faschismus hat uns den Krieg erklärt. Und das Schlimme, das Entsetzliche, das Unselige ist, wir sind dabei, diesen Krieg zu verlieren, weil wir ihn nicht ernst nehmen, todernst. Das Gute ist, die Stimmung in der Öffentlichkeit hat sich extrem gewandelt, auch im scheißliberalen Europa. Auch die Menschen dort sehen, die Integration von Migranten ist grandios auf weiter Front gescheitert, die freien Gesellschaften holen sich die Täter in ihr eigenes Land. Überall bildet der islamische Staat Schläferzellen, die auf ihre Aktivierung warten, und jede Aktivierung bedeutet ein weiterer Anschlag. Einen Moment lang herrschte vollkommene Stille, fast als hätte Delaney eine Schweigeminute eingefordert. Und der größte Irrtum, den wir bisher uns erlaubt haben, ist, dass wir neben der Minderheit der radikal-fundamentalistischen Islamisten auf der anderen Seite die große Mehrheit der friedlichen, weltoffenen, wohlgesinnten Muslime sehen. Ein gefährlicher Irrtum, denn beide gedeihen auf demselben Nährboden, dem Koran und der Scharia. Wieder sah Delaney jedem einzelnen der Anwesenden in die Augen. Es kommt jetzt darauf an, schneller als die zu sein, die unseren Untergang herbeiführen wollen. Wir müssen uns endlich dem Kampf stellen, und nicht nur das, wir müssen ihn gewinnen. Die westliche, die christliche Welt muss siegen. Und wir, die Vereinigten Staaten von Amerika, müssen ihr Anführer sein. Ich frage euch, wem folgen die Wölfe in einem Rudel? Dem Stärksten. Und was ist die Aufgabe des Stärksten? Der Stärkste zu sein. Das ist alles. Was den Islam betrifft, gibt es keinen Mittelweg. Wir müssen bereit sein, dafür Krieg zu führen. Der Kampf wird hart, böse und schmutzig, aber es ist unvermeidbar, wenn wir nicht untergehen wollen. bei einigen der Zuhörer war für einen Moment Irritation zu spüren, die jedoch schnell in der Begeisterung der anderen Zuhörer unterging. Delaney wartete, bis wieder Stille eingekehrt war. Die Wahrheit ist, der Islam ist zu einer Hydra auf Wachstumshormonen geworden, die sich schneller regeneriert als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Und solange man lediglich auf die zahlreichen Köpfe der Hydra einschlägt, verhilft man ihr nur zu noch größerer Verbreitung. Jeder abgeschlagene Kopf gebärt zwei neue. Aus zwei werden vier, aus vier werden acht. Irgendwann wird ihre Zahl die aller verfügbaren Drohnen übersteigen, die wir mit Bomben bestücken und losschicken können. Nein, die Hydra ist nur zu besiegen, wenn man sie als Ganzes zerschmettert, wenn man sie mit einem Tsunami der Rechtschaffenen, der moralisch Überlegenen, der Freiheitlichen, der Christen ertränkt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das lese, denke ich jedes Mal, Gott, oh Gott, das hast du geschrieben, hättest du besser nicht gemacht. Aber es ist einfach Realität. Es ist wirklich zitiert. Ich habe kaum was dazu erfunden. Ich habe einfach nur im Internet geguckt, was Stephen Bannon von sich gegeben hat, was Donald Trump von sich gegeben hat, was die AfD von sich gibt. Das sind die Sprüche. Also so gesehen, für mich zumindest wichtig, dieses Buch zu schreiben. Ich habe auch vorne eine Widmung reingeschrieben, damit jedem von Anfang an klar geht, dass die Ausrichtung hier in eine ganz bestimmte Richtung geht. Da steht, dieser Roman ist allen unschuldigen Opfern von fanatischem Fundamentalismus gewidmet. Offensichtlich, danke. Offensichtlich muss ich aufhören. Das ist sehr schade, aber ich kann es nicht ändern. Vielen Dank, dass Sie hier waren und einen schönen Tag noch. Das ist eine ziemlich unfaire Sache, wenn die 10 Minuten überzieht und ich muss dann auf 20 Minuten aufhören, ne?
Ja, das weiß ich.
Ja, aber ich sage das gerade eben, ne? Naja, aber ich meine, 20 Minuten statt einer halben Stunde ist 10 Minuten.
Okay. Schön, dass Sie am Schnee Sonntag inzwischen schon hierher gefunden haben und eine Lesung aus dem Roman Schleierwolken hören möchten. Der Thriller Schleierwolken wurde in letzter Zeit gut besprochen von verschiedenen, vielleicht haben Sie auch schon was darüber gelesen, was uns als kleiner Verlag sehr gefreut hat, vom Deutschlandfunk, und er kam auf die Krimi-Bestsellerliste. Und das Besondere an Regina Nössler ist, dass sie mitten aus dem Alltag eigentlich schreibt. Es sind manchmal schlimme Sachen, die da zusammenkommen und die jedem so passieren könnten. Und dass der subtile Horror sich aus dem täglichen Leben entwickelt. Sie hat schon seit 1994, schreibt Regina Nössler, Romane. Und inzwischen sind es schon etwa 4 Thriller und 2 mögliche Thriller, die nicht als Thriller benannt wurden damals. Wir haben jetzt eine kleine Thriller-Reihe und in der erschien Schleierwolken. Und ja, ich jetzt viele weitere Rezensionszitate könnte ich jetzt vorlesen. Das Schöne ist, dass sie eben so lange dabei ist und sich dem Mainstream verweigert. Also es sind keine Ermittlerkrimis, sondern es sind wirklich Krimis, die jedes ein anderes Thema haben. Und das Thema hat auch mit sozialen Spannungen, mit Alt und Jung zu tun. Und in diesem Roman spielt unter anderem eine pflegebedürftige Mutter eine Rolle, aber auch alle möglichen anderen. Und eine Kindheit, aus der heraus sich das Grauen entwickelt hat, in einer sehr deprimierenden Gegend, ist die Protagonistin aufgewachsen, lebt aber jetzt in Berlin, Elisabeth Ebel. Und wir lesen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.